Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.
19. Juli 1976, Montreal, Olympische Spiele. In der Fechthalle der Université de Montréal stehen sich zwei Männer gegenüber. Jim Fox für Großbritannien und Boris Onichenko für die Sowjetunion. Die beiden treten im modernen Fünfkampf gegeneinander an und sie kennen sich gut. Seit Jahren begegnen sie sich bei internationalen Wettkämpfen. Onichenko ist mit seinen 38 Jahren fest in der Weltspitze etabliert, gilt als einer der besten modernen Fünfkämpfer seiner Zeit, ist Weltmeister, Olympiazweiter im Einzel und Olympiasieger mit der sowjetischen Mannschaft 1972. Und 1976 in Montreal eigentlich einer der großen Favoriten auf olympisches Gold. Und vor allem ist er ein herausragender Fechter. Und Fechten steht jetzt auf dem Programm. Das Gefecht gegen Fox läuft bereits seit mehr als 2 Minuten. Auf Augenhöhe. Keinem von beiden ist es bisher gelungen, einen Treffer zu setzen. Nur noch ungefähr 40 Sekunden Zeit bleiben dafür. Gelingt keinem der beiden ein Treffer, würden getreu dem Reglement beide als Verlierer gewertet. Fox versucht deshalb, seinen Gegner zu locken, zu einem überstürzten Angriff zu verleiten. Onichenko geht nach vorne, stößt mit seinem Degen zu, Fox weicht zurück. Die Spitze von Onichenkos Waffe erreicht ihn nicht, aber trotzdem leuchtet die Trefferanzeige auf. Punkt für Boris Onichenko. Jim Fox kann es nicht glauben. Er hat genau gesehen, was gerade passiert ist und vor allem, er ist sich sicher, Onichenko hat mich nicht getroffen. Fox protestiert, lautstark, vehement und er lässt sich nicht beruhigen, bis sich die Kampfrichter Onichenkos Degen nehmen. Sie untersuchen die Waffe und wenige Stunden später wird Boris Onichenko von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Was haben die Kampfrichter entdeckt? Wie kann eine Waffe einen Treffer anzeigen, den es überhaupt nicht gegeben hat?
These two wires here, all the way up to the plug, they've been tampered with and apparently he had something on his finger. We could close the two weapons and this would cause the light to come on.
Aber warum? Und warum er? Ein Mann, der an diesem Tag sogar noch zeigen wird, dass er seine Gegner auch ohne manipulierte Waffe schlagen kann. Warum riskiert ein solcher Athlet seine gesamte Karriere für einen Betrug, den er offenbar gar nicht nötig hat?
Ich glaube, der Auslöser war der Druck. Wir alle stehen unter Druck, nicht nur die Osteuropäer. Die Situation gerät außer Kontrolle.
Was steht für Boris Onichenko in Montreal wirklich auf dem Spiel? Welche Rolle spielt der enorme Erfolgsdruck im sowjetischen Spitzensport? Und finden wir mehr als 50 Jahre später überhaupt noch eine Antwort darauf, warum einer der besten Fechter der Welt plötzlich glaubt, betrügen zu müssen?
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Boris Onichenko in einem der spektakulärsten Betrugsfälle der olympischen Geschichte. Wir gehen zurück zu den Olympischen Spielen 1976 in Montreal und rekonstruieren, was an diesem 19. Juli 76 beim Fechten im modernen Fünfkampf tatsächlich passiert ist. Wie aus ersten Zweifeln an einem Treffer langsam ein Verdacht wird. Wie die Briten Onichenko schließlich auf die Spur kommen und was die Kampfrichter entdecken, als sie seinen Degen genauer untersuchen. Aber damit ist dieser Fall noch lange nicht geklärt, denn wir wollen auch verstehen, wer Boris Onichenko ist, was für ihn bei diesen Olympischen Spielen auf dem Spiel steht und warum der Erfolgsdruck auf sowjetische Spitzensportler damals weit über den Sport hinausgeht. Denn mehr als 50 Jahre später wissen wir ziemlich genau, wie Boris Onichenko betrogen hat. Nur die Frage, die diesen Fall so außergewöhnlich macht, hat er selbst bis heute nie beantwortet. Warum? Boris Onichenko ist 1976 kein unbekannter Athlet und erst recht kein Außenseiter. Er gehört seit Jahren zur absoluten Weltspitze im modernen Fünfkampf, einer Sportart, die ihrem Namen alle Ehre macht. Die Athleten müssen gleich in 5 unterschiedlichen Disziplinen bestehen. Im Reiten, im Fechten, im Schießen, im Schwimmen und im Laufen. Wer hier gewinnen will, muss also weit mehr können, als nur in einer Disziplin herauszuragen. Und Onichenko tut das. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt gewinnt er mit der sowjetischen Mannschaft Silber. 1971 wird er Einzelweltmeister und holt 1972 in München im Einzel Silber und wird mit der Mannschaft Olympiasieger. Dazu kommen in seiner langen Karriere weitere Medaillen bei Weltmeisterschaften. Als Boris Onichenko 1976 nach Montreal reist, ist er zwar schon 38 Jahre alt, aber immer noch einer der großen Favoriten auf Gold. Und das liegt vor allem an seiner großen Stärke im Fechten. Im modernen Fünfkampf treten beim Fechten alle Teilnehmer gegeneinander an. Jeder gegen jeden. Ein einziger Treffer entscheidet dann das jeweilige Gefecht. 3 Minuten haben die beiden Fechter dafür Zeit. Fällt kein Treffer, verlieren beide. Jeder einzelne Sieg bringt also Punkte für die Gesamtwertung und wer besonders gut fechten kann, kann sich hier einen erheblichen Vorteil für den restlichen Wettbewerb verschaffen. Boris Onichenko weiß genau, wie Fechten geht. Der Offizier der sowjetischen Armee ist technisch stark, erfahren und seine Gegner kennen ihn seit Jahren als einen der besten Fechter unter ihnen im Feld. Und genau das sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Am Morgen des 19. Juli 1976 werden die Athleten vom Olympischen Dorf zur Université de Montréal gefahren. Hier wird an diesem Tag das Fechten ausgetragen. In einem der Busse sitzen zufällig Boris Onichenko und der britische Ersatzmann Andy Archibald nebeneinander. Beide sind Linkshänder, beide sprechen rudimentär Deutsch und plaudern übers Fechten, über Gott und die Welt und vor allem auch über den Degen von Onichenko, denn für den interessiert sich Archibald. Vor allem für die speziell angefertigten orthopädischen Griffe. Und die beiden vereinbaren, dass Archibald Onichenko nach den Olympischen Spielen eine seiner Waffen abkaufen darf. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, welche Rolle ausgerechnet der Griff des Degens von Boris Onichenko nur wenige Stunden später spielen wird. Um 8 Uhr beginnen die ersten Gefechte in der Halle und Onichenko gewinnt seine beiden Duelle, beide übrigens gegen seine Landsleute, unter anderem gegen Pavel Letjenjov, den amtierenden dreifachen Weltmeister. Dann geht's gegen den ersten internationalen Gegner und die Sowjets kriegen es hier mit den Briten zu tun. Die vermeintlich größten Rivalen im Kampf um Gold. Onichenko trifft zunächst auf Adrian Parker. Onichenko greift an, stößt zu und die Trefferlampe leuchtet. Das Gefecht ist schnell vorbei, nur Adrian Parker versteht nicht, warum. Denn Parker ist überzeugt, Onichenko, der hat mich überhaupt nicht getroffen. Er nimmt seine Maske ab, protestiert beim Kampfrichter. Der kontrolliert Onichenkos Degen, allerdings nur kurz, oberflächlich. Schließlich sind sämtliche Waffen eigentlich bereits vor dem Wettkampf schon überprüft worden. Er entdeckt nichts Auffälliges, also zählt der Treffer und Onichenko gewinnt. Auch beim britischen Team bleibt zunächst offenbar nicht viel mehr als Irritation. Teammanager Mike Proudfoot steht weniger als 2 Meter von der Bahn entfernt und erinnert sich später in einem Zeitungsinterview so.
Onichenko hat gegen Adrian Parker einen Treffer gesetzt, aber wir konnten beim besten Willen nicht erkennen, wie ihm das gelungen war.
Aber Proudfoot hat jetzt ein anderes Problem. Er will natürlich verhindern, dass sich die Aufregung auf seinen nächsten Kämpfer überträgt. Jeremy, genannt Jim Fox. Fox kennt Onichenko seit Jahren. Die beiden sind schon oft gegeneinander angetreten. Schon bei Olympia 72 in München, als Onichenko ja Silber gewinnt und Fox am Ende Vierter wird. Und jetzt stehen sie sich wieder gegenüber. Diesmal passiert zunächst gar nichts. Fast 2,5 Minuten lang belauern sich die beiden, es fällt kein Treffer. Jetzt sind noch ungefähr 40 Sekunden zu kämpfen. Danach wäre das Gefecht vorbei. Und weil es beim Fechten im modernen Fünfkampf damals eben kein Unentschieden gibt, würden ohne Treffer beide einen Minuspunkt, eine Niederlage kassieren. Fox will das auf jeden Fall verhindern. Er versucht, Onichenko zu einem Angriff zu verleiten. Und Onichenko lässt sich locken. Er kommt. Fox weicht zurück. Und dann passiert genau das, womit unsere Geschichte begonnen hat. Die Lampe leuchtet. Obwohl Onichenkos Degenspitze Fox nicht einmal nahe kommt. So wird Proudfoot später zitiert.
Diesmal war es noch viel offensichtlicher, dass er ihn gar nicht getroffen hatte.
Jim Fox protestiert natürlich sofort. Und jetzt ist die Situation eine andere als noch wenige Minuten zuvor bei Adrian Parker. Denn inzwischen haben die Briten zweimal etwas gesehen, das sie sich nicht erklären können. Zweimal zeigt die Anlage einen Treffer für Boris Onichenko an. Zweimal sind seine Gegner überzeugt, dass seine Degenspitze sie überhaupt nicht berührt hat. Der britische Teammanager Mike Proudfoot fordert deshalb, Onichenkos Waffe genauer zu untersuchen. Und dafür müssen wir kurz verstehen, wie die Trefferanzeige beim Degenfechten überhaupt funktioniert. Durch die Degen verlaufen 2 dünne Drähte. Sie sind Teil eines offenen elektrischen Stromkreises. Trifft die Spitze regelgerecht auf den Gegner, wird die Spitze eingedrückt. Der Stromkreis schließt sich und die Trefferanlage, mit der die Degen verkabelt sind, lässt eine Lampe aufleuchten. Jedenfalls, wenn alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die Offiziellen nehmen jetzt Onitschenkos Degen genauer unter die Lupe. Äußerlich wirkt die Waffe offenbar völlig normal. Sie hat schließlich auch die vorgeschriebene Kontrolle vor dem Wettkampf bestanden. Doch dann schauen sich die Prüfer den Griff genauer an. Den Griff, den Andy Archibald im Bus auf dem Weg zur Halle schon so bewundert hat. Sie öffnen ihn und entdecken unter der Lederwicklung eine zusätzliche elektronische Verbindung mit einem kleinen, versteckten Schalter. Und damit ist plötzlich klar, wie die unmöglichen Treffer zustande kommen konnten. Denn mit diesem Schalter lässt sich genau das simulieren, was normalerweise erst bei einem echten Treffer passiert. Der Stromkreis schließt sich und die Lampe leuchtet. Und dann, auch dann, wenn Onitschenkos Degenspitze seinen Gegner überhaupt nicht berührt. Aus einem vermeintlichen Treffer wird damit ein nachweisbarer Betrugsfall. Karl Schwende, der für das Fechten beim modernen Fünfkampf in Montreal verantwortlich ist, wird später ziemlich eindeutig das hier sagen.
Hier wurde bewusst manipuliert, um einen Sieg zu feiern, den er gar nicht errungen hatte.
Die Manipulation ist also nach Einschätzung der Verantwortlichen kein Defekt, kein Zufall. Die Waffe ist gezielt so verändert worden, dass sie falsche Treffer anzeigen kann. Doch wie weit reicht dieser Betrug? Handelt Onitschenko alleine oder gibt es Mitwisser? Und ist dieser manipulierte Degen nur für Montreal gedacht gewesen oder hat Onitschenko schon früher auf diese Weise Kämpfe gewonnen? Zunächst richtet sich der Verdacht natürlich erstmal gegen Boris Onitschenko selbst. Als die Manipulation entdeckt wird, erklärt er den Verantwortlichen allerdings, der Degen sei gar nicht sein eigener. Eine Erklärung, die die Jury nicht sonderlich überzeugt. Für die Verantwortlichen steht fest, die Manipulation war vorsätzlich. Onitschenko wird disqualifiziert, seine Olympischen Spiele sind damit vorbei. Seine beiden sowjetischen Teamkollegen dagegen dürfen den Wettkampf fortsetzen, denn ihre Waffen sind vorschriftsmäßig. Und Beweise dafür, dass sie oder die Trainer von der Manipulation wussten, gibt es nicht. Von sowjetischer Seite heißt es anschließend ausdrücklich, weder die Mannschaft noch die Trainer hätten von dem Betrug gewusst. Auch wenn vieles dafür spricht, ob Boris Onitschenko tatsächlich allein gehandelt hat, lässt sich aber trotzdem nicht abschließend beweisen. Und noch schwieriger zu beantworten ist die zweite Frage. Hat er es in Montreal wirklich das erste Mal getan? Auch darauf gibt es bis heute keine eindeutige Antwort. Jahrzehnte später wird ausgerechnet einer von Onitschenkos damaligen sowjetischen Teamkollegen Zweifel daran äußern. Boris Mosolow berichtet, dass es innerhalb der Mannschaft durchaus Verdachtsmomente gegeben habe. Onitschenko könnte vorher schon manipuliert haben. Erstmals möglicherweise im April 1976 bei einem Wettkampf in London, bei dem es auch um die Qualifikation für Montreal geht. Noch deutlicher, sagt Mosolow, sei es wenig später, aber dann bei den sowjetischen Meisterschaften gewesen.
Onitschenkos Betrug war unübersehbar. Es wurde sogar offen darüber gesprochen.
Mosolow erzählt, gegen schwächere Gegner habe Onitschenko teilweise Treffer zugesprochen bekommen, obwohl seine Degenspitze den Gegner gar nicht berührt habe. Sinngemäß sagt er, egal ob Onitschenko getroffen habe oder nicht, die Lampe habe geleuchtet. Und offenbar wird Onitschenko damals sogar darauf angesprochen. Doch Mosolow zufolge weist er die Vorwürfe zurück. Das klingt ziemlich eindeutig, ist es aber nicht. Denn diese Geschichte erzählt Boris Mosolow erst Jahrzehnte später. Hieb- und stichfeste Beweise für einen manipulierten Degen bei einem dieser früheren Wettkämpfe gibt es nicht. Andere Beteiligte kommen deshalb zu einem ganz anderen Schluss. Der britische Teammanager Mike Proudfoot und Andy Archibald halten es für wahrscheinlicher, dass Onitschenko den manipulierten Degen in Montreal zum ersten Mal eingesetzt hat. Aus einem ziemlich einfachen Grund, er stellt sich nämlich bei seiner Manipulation erstaunlich ungeschickt an. Wer diese Manipulation schon länger benutzt hätte, so ihre Überlegung, dürfte kaum den Knopf drücken, während die eigenen... Degenspitze für alle sichtbar am Gegner vorbeigeht. Sicher beantworten lässt sich die Frage aber trotzdem nicht. Möglicherweise betrügt Boris Onitschenko schon vor Montreal. Möglicherweise beginnt alles erst bei diesen Olympischen Spielen. Gesichert ist nur, in Montreal, da fliegt er auf. Und ausgerechnet nachdem der manipulierte Degen aus dem Verkehr gezogen ist, passiert etwas, das den Fall noch rätselhafter macht. Während die Funktionäre noch über seine Disqualifikation beraten, darf Onitschenko zunächst weiterfechten mit einem anderen, einem unauffälligen Degen. Und damit gewinnt er weiter. 5 seiner nächsten 7 Gefechte. Boris Onyschenko beweist damit praktisch in dem Moment, in dem sein Betrug auffliegt, dass er ihn sportlich offenbar gar nicht gebraucht hätte. Und genau an diesem Punkt wird aus einem ziemlich eindeutigen Betrugsfall ein Rätsel. Denn Boris Onyschenko kann fechten. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Er hat es jahrelang auf höchstem Niveau bewiesen. Und er beweist es sogar jetzt noch einmal. Unmittelbar, nachdem sein manipulierter Degen aus dem Verkehr gezogen worden ist. Warum also riskiert ein 38 Jahre alter Olympiasieger, Weltmeister, einer der besten Fechter seiner Sportart all das für ein paar Treffer, die er offenbar auch ohne Manipulation erzielen kann? Boris Onyschenko selbst wird darauf nie eine eindeutige Antwort geben. Wir können also nicht wissen, was ihn tatsächlich antreibt, aber wir können uns ansehen, was für ihn im Sommer 1976 auf dem Spiel steht. Onyschenko ist damals am Ende seiner Karriere. Im September wird er 39. Montreal sind seine dritten Olympischen Spiele. 4 Jahre später, wenn die Spiele dann ausgerechnet in Moskau stattfinden, wird er längst nicht mehr dabei sein. Und schon die Teilnahme in Montreal ist offenbar keine Selbstverständlichkeit. Onyschenko schafft es erst spät ins sowjetische Team. Für ihn ist das hier also sehr wahrscheinlich die letzte Chance, noch einmal das zu gewinnen, was ihm in seiner großen Karriere bislang fehlt, glaubt zum Beispiel Mike Proudfoot.
Die einfache Erklärung ist, dass er alles erreicht hatte, bis auf eine olympische Goldmedaille im Einzel. Und hier war seine letzte Chance.
Andy Archibald bringt dieselbe These noch etwas emotionaler auf den Punkt.
Dies war ein letzter, verzweifelter Versuch, Unsterblichkeit zu erlangen.
4 Jahre zuvor in München, da war er Zweiter geworden. Und ein Sieg in Montreal hätte für Onyschenko offenbar weit mehr bedeutet als nur eine weitere Medaille. Onyschenko ist Offizier im sowjetischen Innenministerium, im Rang eines Hauptmanns. Und nach späteren Recherchen hätte ihm olympisches Gold wohl auch beruflich genützt. Eine Beförderung hätte sie ihm eingebracht, dazu die Privilegien, die erfolgreichen Olympioniken in der Sowjetunion winken. Geld, bessere Wohnbedingungen, gesellschaftliches Ansehen. Allerdings müssen wir hier vorsichtig sein, dass Onyschenko deshalb seinen Degen manipuliert, ist nur eine Hypothese, eine mögliche Beförderung, ein mögliches, aber noch kein hinreichendes Motiv. Aber natürlich wird in alle Richtungen spekuliert, warum Onyschenko zum Betrüger wurde. Auch von Menschen, die ihn persönlich kennen. Kontrahent Jim Fox zum Beispiel. Und der kommt damals zu einem bemerkenswerten Schluss.
Man darf sich nicht täuschen. Er ist ein großartiger Fechter. Auf die Wettkämpfer wird heutzutage ein enormer politischer Druck ausgeübt. Für manche Menschen ist der Siegeszwang einfach zu groß.
Der Drang zu gewinnen, sagt Fox, sei für manche Menschen inzwischen einfach zu groß. Und als er gefragt wird, ob Onyschenkos Alter, seine schwierige Qualifikation für Montreal vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten, wird Fox noch deutlicher.
Ich glaube, es war der Druck, der das verursacht hat. Aber wir alle stehen unter Druck, nicht nur die Osteuropäer. Die Lage gerät außer Kontrolle.
Druck, das ist die Erklärung, die Jim Fox unmittelbar nach dem Skandal findet. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Denn natürlich stehen Spitzensportler aus allen Ländern unter Erfolgsdruck. Das sagt Fox ja selbst. Bei einem sowjetischen Olympioniken im Jahr 1976 kommt allerdings noch eine weitere Ebene hinzu. Montreal findet mitten im Kalten Krieg statt. Und der Wettkampf zwischen den USA und der Sowjetunion wird längst nicht nur auf politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Feldern ausgetragen, sondern auch im Sport. Seit 1952 haben die Olympischen Spiele für die Sowjetunion eine Bedeutung, die weit über Medaillen und Rekorde hinausgeht. Sportliche Erfolge werden auch politisch gelesen, als Ausdruck der Leistungsfähigkeit des eigenen politischen Systems. Und entsprechend viel investiert die Sowjetunion, um erfolgreiche Athleten hervorzubringen. Talente werden früh ausgewählt, systematisch gefördert und, das wissen wir heute, auch staatlich gedopt. Sie trainieren in staatlich organisierten Strukturen. Sportvereine sind eng mit Armee, Sicherheitsorganen, Gewerkschaften oder anderen Institutionen verbunden. Boris Onyschenko ist selbst dafür ein gutes Beispiel. Als Offizier des Innenministeriums ist seine sportliche Karriere unmittelbar mit einer staatlichen Institution verbunden. Und eine olympische Goldmedaille ist in diesem System eben nicht nur eine persönliche sportliche Auszeichnung. Erfolgreiche Athleten werden zu Repräsentanten ihres Landes, ihre Siege werden öffentlich gefeiert und können ihnen Privilegien und berufliche Vorteile verschaffen. Genau vor diesem Hintergrund muss man verstehen, was Jim Fox meint, wenn er unmittelbar nach Onyschenkos Betrug von Political Pressures spricht. Nur bleibt auch dann eine entscheidende Frage. Wie viel erklärt dieser Druck wirklich? Denn das sowjetische Sportsystem erklärt, unter welchen Bedingungen Onichenko antritt. Es erklärt, warum ein Sieg für ihn möglicherweise besonders wertvoll ist. Aber es erklärt noch nicht, warum ausgerechnet er sich entscheidet, dafür seinen Degen zu manipulieren. Zumal es keinen Beleg dafür gibt, dass irgendjemand von ihm verlangt hätte, zu betrügen. Was Boris Onichenko tatsächlich gedacht hat, als er diesen manipulierten Degen mit nach Montreal nimmt, wissen wir bis heute nicht. Er hat sich selbst nie dazu äußern wollen und genau deshalb müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Den Druck, den wir rekonstruieren können, und das Motiv, das wir nur vermuten können. Noch am selben Tag wird Onichenko vom olympischen Wettbewerb ausgeschlossen. Seine bis dahin erzielten Punkte werden gestrichen und damit trifft seine Disqualifikation auch die beiden Männer, die mit seinem Betrug offenbar nichts zu tun haben, seine sowjetischen Mannschaftskollegen. Sie dürfen zwar weiter am Einzelwettbewerb teilnehmen, aber die Sowjetunion ist in der Mannschaftswertung praktisch chancenlos. Für ein Team, das 4 Jahre zuvor in München noch Olympiasieger geworden war, ein sportliches Desaster. Die Reaktion aus der Sowjetunion lässt deshalb nicht lange auf sich warten. Der sowjetische Verband distanziert sich öffentlich von Onichenko, verurteilt seinen Regelverstoß und schließt ihn aus der Nationalmannschaft aus. Ein Mann, der wenige Stunden zuvor noch für die Sowjetunion um olympische Medaillen kämpft, ist plötzlich zum internationalen Symbol für Sportbetrug geworden. Diese Geschichte ist natürlich wie gemacht für die Zeit, in der sie passiert. Der betrügende sowjetische Offizier international wird er damit zur Schlagzeile. Und schon bald wachsen um seinen Fall Geschichten, die fast genauso spektakulär klingen wie der manipulierte Degen selbst. Onichenko sei nach Moskau zurückbeordert worden, heißt es, habe vor Parteichef Leonid Brezhnev antreten müssen, sei degradiert, unehrenhaft aus der Armee entlassen und mit einer hohen Geldstrafe belegt worden. Später soll er sogar als Taxifahrer gearbeitet haben. Das Problem, nicht alles von dem lässt sich wirklich zuverlässig belegen. Gerade die Geschichte vom vollständigen gesellschaftlichen Absturz Onichenkos wird über Jahrzehnte zwar immer wieder weitererzählt, spätere Recherchen zeichnen allerdings ein ganz anderes Bild. Onichenko lebt nach seiner aktiven Karriere weiter in Kiew, bleibt offenbar dem Sport verbunden, arbeitet sogar im Sportbereich und unterrichtet auch Fechten. Aus dem angeblich völlig verstoßenen Mann wird damit eine deutlich weniger spektakuläre Geschichte. Und genau deshalb sollten wir vorsichtig sein, wenn wir versuchen, Boris Onichenkos Leben nach Montreal in eine einfache Erzählung zu pressen. Der Betrug zerstört seine olympische Karriere, aber Boris Onichenko verschwindet danach nicht einfach aus der Gesellschaft. Mehr als 4 Jahrzehnte vergehen nach dem Vorfall in Montreal, dann versucht der amerikanische Sportjournalist Michael Farber für Sports Illustrated die Geschichte noch einmal zu rekonstruieren. Farber spricht dafür mit Jim Fox, Andy Archibald, Mike Proudfoot, Boris Mosolov, mit Menschen, die damals dabei waren. Die O-Töne haben wir zitiert. Und schließlich gelingt ihm etwas, das für unsere Geschichte dann nochmal besonders interessant wird. Er erreicht auch Boris Onichenko selbst. Im Januar 2020 ruft Farber ihn in Kiew an. Plötzlich ist da der einzige Mensch am Telefon, der die Frage beantworten könnte, um die sich dieser Fall seit 1976 dreht. Warum? Warum manipuliert einer der besten Fechter seiner Zeit seinen Degen? Warum riskiert er seine Karriere, obwohl er nachweislich auch ohne Manipulation gewinnen kann? Onichenko ist inzwischen 82 Jahre alt, doch eine Antwort gibt er auch jetzt nicht. Er macht Farber deutlich, dass Montreal für ihn eine schmerzhafte Geschichte ist, eine Wunde, die er nicht wieder öffnen möchte. Und er sagt noch etwas Besonderes, Bemerkenswertes.
Ich möchte weder mir noch Ihnen Umstände machen. Ich möchte mich nicht rechtfertigen. Ich möchte nicht darüber sprechen, wer ich bin, mit all meinen schlechten und guten Seiten. Ich bin Ihnen für Ihre Fürsorge sehr dankbar, aber ich weigere mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Dann beendet er das Gespräch. Und damit bleibt ausgerechnet die Frage offen, die sich technisch nicht untersuchen lässt. Wir wissen, wie der Degen funktioniert hat. Wir wissen, wie Onichenko aufgeflogen ist. Wir wissen, welchen sportlichen und persönlichen Preis er dafür bezahlt hat. Wir kennen mögliche Erklärungen. Sein Alter, seine letzte Chance auf Einzelgold, mögliche berufliche Vorteile, den enormen Stellenwert olympischer Erfolge in der Sowjetunion, den politischen Druck, von dem Jim Fox ja spricht. Aber wir wissen nicht, welche davon für Boris Onichenko tatsächlich entscheidend waren. Warum Onichenko an diesem 19. Juli 1976 tatsächlich diesen Knopf drückt, das weiß er nur selbst und das behält er für sich. Und vielleicht müssen wir diese letzte Lücke auch einfach stehen lassen. Denn so verlockend es ist, für seine außergewöhnliche Tat auch eine außergewöhnliche Erklärung zu finden, Menschen funktionieren nicht immer so eindeutig. Trotzdem erzählt der Fall Boris Onyschenko von einem Widerspruch, der weit über diesen einen manipulierten Degen hinausgeht. Wir glauben häufig, Erfolg würde den Druck kleiner machen. Wer gut genug ist, wer schon gewonnen hat, wer bewiesen hat, dass er zur Weltspitze gehört, der müsste doch eigentlich weniger Angst davor haben, beim nächsten Mal zu verlieren. Nur kann Erfolg genau das Gegenteil bewirken. Denn wer noch nichts gewonnen hat, kann vor allem etwas gewinnen. Wer schon ganz oben war, hat plötzlich aber auch etwas zu verlieren. Sein Status, die Erwartung anderer, vielleicht auch das Bild, das er von sich selbst geschaffen hat. Aus dem Wunsch, noch einmal erfolgreich zu sein, kann dann etwas anderes werden. Das Gefühl, diesen Erfolg bestätigen zu müssen. Sein Betrug zeigt deshalb etwas, das im Spitzensport leicht übersehen wird. Können und das Vertrauen in dieses Können sind zwei verschiedene Dinge. Ein Athlet kann objektiv gut genug sein und trotzdem glauben, dass er es doch nicht ist. Oder dass gut genug nicht mehr reicht. Ob Boris Onyschenko an diesem 19. Juli 76 genauso gedacht hat, können wir nicht wissen. Wir wissen nur, dass einer der besten Fechter seiner Zeit an diesem Morgen einen Degen benutzt, mit dem er sich einen Treffer verschaffen kann, ohne seinen Gegner überhaupt zu treffen. Obwohl er genau an diesem Tag noch beweisen wird, dass er auch ohne diese Hilfe gewinnen kann. Dafür braucht es nur eine kleine Bewegung seiner Hand, einen Knopfdruck. Ein Knopfdruck, der ihm eigentlich nur einen zusätzlichen Treffer verschaffen soll. Und mit dem Boris Onyschenko am Ende sehr viel mehr verliert als nur ein Gefecht.